Wir bringen Gott mit unseren Gebeten manchmal ganz schön in Verlegenheit. Wie wird das heute Mittag sein in der Mercedes-Benz Arena? Wenn dort beim Kellerduell VfB Stuttgart und Werder Bremen unterschiedliche Gebete in Himmel steigen werden. Je nachdem, in welcher Fankurve man sitzt. Geht auch dieses Gebet? Herr, schenk mir mehr Geduld, aber ein bisschen plötzlich. Ich habe den Eindruck, dass die Sache mit der Geduld mit zum Schwierigsten gehört. Geduld passt nicht mehr recht in unserer Zeit. Wir werden ja schon kribbelig, wenn der Internetzugang ein wenig ruckelt oder eine E-Mail anstatt 10 Sekunden eine Minute dauert, bis sie beim Empfänger ankommt. Oder im Auto, wer trommelt nicht unruhig mit den Fingern auf dem Lenkrad, wenn er zu einem Termin muss und sich durch Ommenhausen durchquälen muss? Unser Bibelabschnitt spricht von einer Geduld, die bitter nötig ist. Nicht nur im Blick auf den Straßenverkehr, sondern im Blick auf einen gesamten Lebensentwurf. Es geht um Geduld, die wir brauchen, bis Gottes neue Welt beginnt. Und so lese ich uns jetzt den Predigttext aus Jakobus 5, die Verse 7 und 8. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Irgendwie scheint das ja gar nicht zusammenpassen zu wollen, dass der Herr bald kommen wird, aber wir dennoch einen langen Atem haben sollen. Aber das steht da genau im Jakobusbrief. Damals knisterte die Luft förmlich vor Erwartung des großen Umbruchs. Das Reich Gottes ist nah, die apokalyptische Weltenwende. Nur noch eine kleine Weile, dann ist es soweit. Nicht nur bei den Christen, auch bei den Juden wurde aus dieser geradezu fiebrigen Erwartungshaltung schnell ein verbissener Eifer. Diesen ungeheuren Umbruch doch herbeizuführen, ihn zu beschleunigen. Wer einmal die Siedlung von Qumran besucht hat, bekommt eine Ahnung davon. Dorthin hatten sich fromme Juden zurückgezogen, die durch eine drastische Form von Reinheit und der Askese das Reich Gottes fast schon herbeizwingen wollten. Die einen taten es damals über besondere Rigorosität im Halten der Gebote und die anderen versuchten es als Gotteskämpfer. Zeloten hießen sie, Eiferer, solche, die notfalls mit der Waffe den endzeitlichen Kampf von Gut gegen Böse erzwingen wollten. Wenn Gott zu lange auf sich warten lässt, dann muss man ihm eben die Tür einrennen. Man muss ihn quasi nötigen, dass er doch endlich eingreift. Es gibt eine rabbinische Redewendung aus dieser Zeit. Das Ende drängen, heißt sie wörtlich. Das Ende drängen durch die strikte Einhaltung des Gesetzes. Ungeduldig, nervös, fanatisch und leider auch gewalttätig war die Zeit damals. Das jüdische Volk war überhitzt vor Erwartungen. Sie drängten nach Veränderung. Und wir können annehmen, dass die judenchristliche Gemeinde an dieser Grundhaltung teilhatte. Jakobus hieß ihr Gemeindeleiter und höchstwahrscheinlich geht der Jakobusbrief auf ihn zurück, wenn auch vielleicht nicht direkt, sondern über einen Schüler, der im Geiste des Jakobus geschrieben hat. Dieser Jakobusbrief mahnt entgegen der damaligen Umbruchstimmung
zur Geduld. Das Radikale ist nicht seine Art. Stattdessen wirbt er um Mäßigung. Und doch muss man sagen, Geduld steht für Hoffnung. Wer keine Hoffnung hat, hat auch keine Geduld. Wer sich nichts von der Zukunft verspricht, hat auch nichts, worauf er warten kann. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wie es einmal beim Propheten Jesaja hieß, im Blick auf eine hoffnungslose Generation. Lasst uns eben noch das genießen, was uns gegeben ist, und gar nicht mehr nach vorne schauen. Von unserem schwäbischen Kirchenvater Christoph Blumhardt wird erzählt, dass er als Pfarrer in Möglingen und später dann auch in Bad Boll immer eine fahrbereite Kutsche im Schuppen stehen hatte. Und wenn er darauf angesprochen wurde, dann sagte er in allergrößter Selbstverständlichkeit, die steht da, damit ich dem Herrn Jesus, wenn er wiederkommt, schnell entgegenfahren kann. Natürlich hat der alte Blumhardt gewusst, dass diese Kutsche ihn nicht selig machen wird. Aber dass es auf die innere Haltung ankommt, die ganz konkret auf ihren Herrn wartet. Das will unser Bibelwort klar machen, auch wenn wir statt einer Kutsche ein Heiligsblechle in der Garage haben. Es geht um das Herz derer, die nicht von dem oft so aufgeregten Geschwätz der Gegenwart sich gefangen nehmen lässt, weil sie wissen, dass der Herr des letzten Wortes vor der Tür steht. Er steht gewissermaßen vor den Toren der Welt, die ihn so gern aussperren will und es doch nicht kann. Hannibal ante Portas. Hannibal steht vor den Toren, so schrien sie einst durch die Straßen von Rom. Damals war es fast zu spät. Christe ante Portas. Christus steht vor den Toren. Das ist das Signal dieses Abschnittes aus dem Jakobusbrief. Aber dieses Signal ist nicht ein Schreckenssignal, nicht ein Signal, jetzt zu den Waffen zu greifen und sich in die endzeitliche Schlacht zu stürzen, nicht ein Signal der Verzweiflung, sondern ein Signal voller Ermutigung. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde. In einer Zeit, die von martialischem Kampfgeschrei erfüllt ist, verwendet Jakobus ein Bild aus der Landwirtschaft. Still ist es. Still ist dieses Bild, nicht laut, nicht kämpferisch. Der Bauer, der den Samen ausstreut. Beweisen kann er nicht, noch nicht, dass der Samen keimen und aufgehen wird. Aber trotzdem redet er in aller Selbstverständlichkeit von der kommenden Ernte. Er kann deshalb geduldig warten, weil er weiß, sie kommt. Und vielleicht ist die schwäbische Variante heute davon, auf etwas Gewies kann man warten. Sie kennen vielleicht noch das sprechende Bild von den verschütteten Bergleuten, die sich in einen verlassenen Stollen gerettet haben. Schon seit 2 Wochen sitzen sie dort unten in der Dunkelheit. Dann dringt die Rettungsbohrung zu ihnen durch. Und von dem Augenblick an, wo sie den Bohrer über sich hörten, hatte ihre Geduld eine andere Qualität bekommen. Ein Signal hatte sie erreicht, im buchstäblichen Sinn senkrecht von oben. Auch wenn es zunächst noch nichts zu sehen gab, nur zu hören. So ist es auch mit uns. Der Durchbruch ist in Jesus Christus bereits geschehen und jetzt sitzen wir da wie die Bergleute und wissen um unsere bevorstehende Rettung, auch wenn wir selbst noch im Dunkeln sitzen und nicht sehen können, nur auf seine Verheißung hören können. Da braucht es tatsächlich Geduld. Herr Rostan erinnert sich an eine Gemeindefreizeit, wo er schon einmal erzählt hat, ich war noch Student, als ich bei einem Abendessen neben einem sehr erfolgreichen Physikprofessor sitzen konnte. Ich fragte ihn, gab es für Sie eine Art Berufungserlebnis, das Sie so sehr geprägt hat, dass Sie den langen Weg bis zur Professur durchgehalten haben? Er überlegte ein Weilchen und erzählte mir dann von einem Ereignis aus seiner Kindheit. Mit 10 Jahren war er zu DDR-Zeiten in Leipzig Mitglied eines Astronomievereins. Und weil man dort keinen Zugang zu käuflichen Fernrohren hatte, mussten die Kinder selbst tätig werden. Ein halbes Jahr lang hat er mehrmals pro Woche aus einem Glasbock eine Linse geschliffen. Sie war so gut wie fertig, da ist sie ihm heruntergefallen. Der Professor sagte dann, wissen Sie, entscheidend war dann der Moment, als ich beim nächsten Treffen wiederkam, ein neues Glas in die Hand nahm und noch einmal von vorne begann. Das nenne ich Beharrlichkeit. Ja, so ist es gemeint bei Jakobus. Geduld steht für Beharrlichkeit. Hier geht es um den langen Atem der Leidenschaft. Hier geht es um Aufgaben, die weitsichtig angegangen werden. So wie ein Olivenbauer Geduld und Beharrlichkeit braucht, wenn er junge Bäume pflanzt und zurechtschneidet, die erst sein Sohn einmal abernten kann. Wörtlich meint der Ausdruck Geduld in unserem Bibelabschnitt einen großen Atem haben. Wir würden vielleicht sagen, einen langen Atem haben. Denkt in größeren Zeiträumen, auch wenn es schwerfällt. Ich jedenfalls merke, dass mir das schön schwerfällt. Und da stehe ich ganz an der Seite bei Herrn Rustand. Es geht mir selber genauso. Die einen müssen das schnelle Geld verdienen. Früher sagte man, die schnelle Mark machen. Mit dem Euro klingt es nicht mehr so elegant. Und die anderen schaffen sich tot, weil sie möglichst schnell ihr Häusle bauen und alles perfekt haben wollen. Man kann alles im Zeitraffer erleben und seine Lebenswirklichkeit durchhetzen wie ein Musikvideo, das heute bei vielen Jugendlichen in ist. Alles wirkt gehetzt und eilig. Es werden keine Geschichten mehr erzählt, nur noch Augenblicke hintereinander gestückelt. Wer schneller lebt, erlebt weniger. Das ist das Geheimnis. Oder man kann es anders ausdrücken, wer nur noch auf Erlebnisse aus ist, macht keine Erfahrungen mehr. Wir müssen heute mehr denn je wieder die Langsamkeit entdecken, wie das berühmte Buch über den Polarforscher John Franklin heißt. Ich erinnere mich, formulierte Herr Rostand, noch an ein Gespräch mit einem jungen Mann, der eigentlich aus der hippeligen Jugendkultur stammt und dann als Zivildienstleistender in einem Heim mit Mehrfachbehinderten arbeitete. Er sagte mir sinngemäß, wenn ich mit den Behinderten zusammen bin und sie beobachtete, wie lange sie in einer kleinen Holzbastelei sitzen, dann hat mich das zunächst furchtbar kribbelig gemacht. Aber mit der Zeit entdeckte ich die Schönheit der Langsamkeit. Als Christen, die noch eine ganze Ewigkeit vor sich haben, können wir geduldig sein und einen langen Atem haben. Wir wissen, dass unser Herr schon längst im Kommen ist und vor den Toren dieser aufgeregten und leider auch aus vielen Wunden blutenden Welt steht. Wir warten auf seinen Tag und können deshalb geduldig sein. Wohlgemerkt, wir warten auf ihn. Wir warten auf unseren Herrn und nicht einfach nur auf bessere Zeiten. Das ist etwas anderes als die Sprüche, die man hört, unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Wir wissen ja nicht, ob die Zeiten wirklich besser werden. Eines aber weiß ich, auch die neuen Zeiten gehen letztlich dem Ende aller Zeiten entgegen, wenn unser Herr wiederkommt. das Jesus sieht, bleibt ewig ausgemacht. So hat es Christoph Blumhardt in einem Lied zum Ausdruck gebracht. Und darauf gründet sich unsere Geduld. Geduld steht für Mäßigung und erwartungsvolle Hoffnung. Und Geduld meint Beharrlichkeit. Und Geduld ist etwas ganz anderes als einfach falsche Duldsamkeit. Gib dich zufrieden und sei stille, hieß früher ein frommes Lied. Sei geduldig und genügsam, halte alles aus, was dir widerfährt, und trage dein Los in Geduld. So wurde früher oft gepredigt. Gib dich zufrieden und sei stille, das ist nicht Pietismus, das ist Quietismus. Be quiet. Ich kann Karl Marx gut verstehen, der dann sagt, Religion sei Opium für das Volk. In Opiumhöhlen liegen die Leute da und dämmern nur vor sich hin. Sie lösen ihre Probleme nicht, sie verdrängen sie nur. Wer nur duldsam sich einlullen lässt von irgendwelchen frommen Durchhalteparolen und dabei nur noch auf den kommenden Himmel erwartet, der hat nichts von der Kraft des Reiches Gottes begriffen. Jakobus schreibt, seid geduldig und macht eure Herzen fest. Und das hat nichts mit Wegdämmern zu tun. Im Gegenteil, keine andere neutestamentliche Schrift, außer vielleicht das Lukas-Evangelium, tritt so markant für die Not der Armen ein. Mit großer Leidenschaft tritt er ein für Gerechtigkeit, gerade auch im Blick auf den sogenannten Klassenkampf, den Karl Marx später ausrief. Wir gehen nicht schlafend, sondern hellwach auf Gottes Ewigkeit zu. Und auch wenn wir wissen, dass diese Welt nur das Vorletzte ist, was für uns gilt, dennoch sind wir geduldig im Sinne von beharrlich. Beharrlich darin, Dinge anzupacken und zu verändern. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen eine gesunde Form der Ergebenheit. Nur der ist weise, der sich nicht ständig gegen etwas auflehnt, was er nicht ändern kann. Nur der ist eine reife Persönlichkeit, der unterscheiden kann zwischen dem, was angegangen werden muss, und dem, was schlichtweg ertragen werden muss. Aber wir landen in einem schlimmen Missverständnis, wenn die Geduld im Warten auf unseren wiederkommenden Herrn zur falschen Duldsamkeit verkommt. Wer mit offenen Augen auf den kommenden Herrn wartet, der macht die Erfahrung, dass er umso deutlicher wahrnimmt, was diesem Herrn und seinem Reich eben auch nicht entspricht. Der Sohn von Christoph Blumhardt, der in einem so von Erwartung geprägten Elternhaus aufwuchs, der wurde zum bedeutsamen württembergischen Sozialreformer. Und der Bürgerrechtler Martin Luther King lässt sich nicht verstehen ohne seine tiefe Hoffnung auf den kommenden Herrn. Ich fürchte niemanden, meine Augen haben die Ankunft der Herrlichkeit des Herrn gesehen. So beschloss er seine letzte Rede, bevor er ermordet wurde. Jesus Christus steht vor den Toren, er ist der Weltenrichter, der kommt und er ist der Welten Zurechtbringer. Lassen Sie mich schließen mit einem Zitat aus einer Predigt, die vor 40 Jahren in der Stadtkirche von Esslingen gehalten wurde. Er wird dann, wenn all das Geschrei und all die Schuld, alles Blutvergießen und alle Menschenverachtung dieser Erde vergangen, wenn das Gezerre der Ideologien und die Trompeten der Rattenfänger dieser Welt verstummt, wenn alle Throne der Mächtigen und alle Fesseln der Ohnmächtigen zerbrochen sein werden, dann, wenn die Lawine der Schuld der Welt mit einem letzten gewaltigen Donnerschlag zerborsten sein wird, dann wird er aus der unsagbaren Stille, die darauf folgen wird, hervortreten und das letzte Wort der Welt sprechen, der Richter. Über all unsere Schuld und über alle Schuld der Welt wird er das Urteil sprechen und denen eine Antwort geben, auf die keine Widerrede mehr erfolgen wird. Dieser eine, der das letzte Wort der Geschichte und das erste Wort der Ewigkeit haben wird, dieser eine trägt die Nägelmale des Kreuzes. Gott sei Dank ist es so. Amen.